Zum Abschluss des Jahres präsentieren Ellen Kositzer und ich die 117. Sezession des Dezemberheft 2023. Ja, wieder haben wir einen Sezessionjahrgang erfolgreich abgeschlossen. Das sechste Heft ist erschienen. Die 117, das ist ein offenes Heft. Abonnenten und Leser wissen, dass wir jedes Jahr drei themengebundene Hefte machen und drei offene Hefte. Und das Dezemberheft ist traditionell ein offenes Heft, in dem wir verschiedene Themen bündeln und sie präsentieren.
Offenes Heft, können Sie mal was zum Titel sagen, zum Titelbild, das ja doch, enigmatisch und wenig offen ist. Ich habe J.R.R. Tolkien noch nie gelesen, habe auch schon wieder vergessen, was es ist. Dieser emporgereckte Arm sieht ja,
Das ist eines der berühmten Bilder aus der Verfilmung des Herrn der Ringe. Man sieht im Vordergrund die Ruderboote der sogenannten Gefährten oder Gefährtenschaft, die den Ringträger begleitet, der ja unterwegs ist in das Land Mordor, um den Ring zu vernichten. Und sie kommen hier auf einer Stromlandschaft eben an diesen beiden Figuren vorbei, die ein Tor bilden und eine Handfläche ausstrecken und sagen, haltet Abstand. Also das ist eine Warnung und das ist ikonisch und das haben wir uns für das Heft gewählt. Wir haben von Volker Zirke einen Artikel über Tolkien im Heft.
Der übrigens weit und breit gelobt wurde, also wie kaum ein Artikel.
Ja, also der kann schreiben, der junge Mann. Tolkien hat ja 50. Todestag gehabt, da ist auch eine Festschrift erschienen im befreundeten Verlag und wir haben das aufgegriffen, den Artikel schreiben lassen und das Titelbild eben entsprechend gestaltet. Ich glaube, dass die Wirkung Tolkiens und dieser Erzählung Herr der Ringe, auch dieses Kampfs gegen das Böse und dieser Versuch, dem Ring der Macht nicht zu erliegen, tatsächlich von rechts her viel besser adaptiert und übernommen werden kann, als das Linke je könnten. Und das hat schon ikonischen Status in unserer Szene. Dass Sie das nicht lesen, das weiß ich ja, wir kennen uns ja schon länger. Aber dass ich relativ begeistert gelesen habe und wirklich Bilder verinnerlicht habe aus diesen Erzählungen, das ist Ihnen vielleicht gar nicht so bewusst.
Na, immerhin lese ich begeistert über Tolkien, der ja doch ein flammender Christ gewesen
genau.
ist.
Genau.
Ja. Ja. Was hatten wir noch drin als prominente Artikel in der Ausgabe? Mir ist gut in Erinnerung geblieben, ein hervorragender Artikel von Martin Lichtmeß zum Israel-Palästina-Krieg. Ich muss auch sagen, man sieht an solchen Artikeln erstens, man hat ja immer Bedenken, wir haben alle zwei Monate eine neue Nummer, da kann man nicht tagesaktuell sein und oft hat man Bedenken, die Arbeit für so ein Heft läuft ja schon immer 4, 6 Wochen voraus, wie sieht es dann aus, wenn die Zeitung erscheint und für die nächsten zwei Monate, die sie aktuell bleibt. Aber an dem Artikel von Lichtmeß vom Überschuss Israel und die demografische Frage sieht man, dass es uns gelingt, doch zeitunabhängig zu schreiben. Und ich finde diesen Artikel als zweites, als Beleg dafür, uns wird immer die Rolle zugewiesen, wir seien die Zuspitzer, wir seien die Polarisierer, wir seien die, die immer noch eins draufsetzen wollen. Ist gar nicht so. Ist auch in diesem Fall nicht so. Es ist aber auch in der Ukraine-Russland-Frage nicht so gewesen, dass man sehr gut ein Mittleres einnehmen kann. Macht Lichtmeß hier sehr, sehr gut. Ich habe sehr gestaunt über den Artikel, wie er beschreibt, dass der Minister für Kulturerbe in Israel, Amichai Eliyahu, wie da wirklich die äußersten Granaten ausgepackt werden, verbal. Er hat gefordert, Atombomben auf Gaza aufzuwerfen. Ein anderer Minister, Verteidigungsminister, der Gallant, nennt die Gaza-Einwohner menschliche Tiere. Also wie da hochgerüstet wird. Aber Lichtmeß legt in dem Artikel deutlich dar, dass die Schlacht eigentlich geschlagen ist, nämlich durch den Youth Bulge. Durch diesen enormen Überschuss an jungen Leuten, den die arabische Seite aufweisen kann. Ja? 2 Millionen Einwohner hat Gaza, davon sind 1 Million unter 18 Jahren. Es ist völlig irre. Und wie er das mit einem großen Bogen ausarbeitet, finde ich es extrem lesenswert und hat man sonst nirgendwo anders so gelesen.
Also das ist, an dem Artikel kann man zwei Dinge zeigen. Das eine ist, wie wichtig es ist, dass wir uns dieser spontanen und emotionalen Berichterstattung enthalten. Hm. Also man kann emotional sein. Es gibt Artikel von uns im Blog oder auch in Heften, in denen einer mal seine Erschütterung zum Ausdruck bringt über bestimmte Entwicklungen oder vielleicht auch seine Euphorie, wenn er sich Entwicklungen anschaut, die uns politisch und metapolitisch gelingen oder die wir unterstützen können, in denen es vorangeht. Aber ganz wichtig ist, dass wir uns ansonsten dieser tagesaktuellen Schnappatmung enthalten und sagen, ganz egal, wie Sympathiewerte verteilt sind oder wie sie von uns eingefordert werden, sind wir diejenigen, die auf das Tatsächliche im Hintergrund schauen.
Genau, und gerade in Punkten, wo die Netzwelt affektiv aufjault.
Genau, und die demografische Frage, die demografische Wahl ist ein ganz großes Thema. Das ist nicht nur in Israel und Palästina, in diesem Konflikt ein Thema, sondern das ist auch bei uns ein Thema, die Frage, die sofort im Grunde eine Demokratiefrage auch ist, bedeutet denn Zusammenleben in so einem Land wie Deutschland, und das ist mittlerweile ein überfremdetes Land, dass derjenige, der hier zu leben beginnt, automatisch so etwas wie deutsche demokratische Befindlichkeit übernimmt, oder ist bei der Wahl nicht am Ende dann doch eben wieder Religion stärker als das Programme abwägen von Parteien oder Blut dicker als Wasser? Das heißt also, er wählt einfach seine Landsleute, wenn die denn eine Partei aufstellen würden. Und die kommt, und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und deswegen ist sein Artikel über die Lage im Nahostkonflikt immer auch ein Spiegel dessen, was uns treut, wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sie weitergeht.
Ja. Genau, und zwar genau geschieden, was vergleichbar ist und was eben
genau,
nicht vergleichbar
genau.
ist.
Genau, so, also ein ganz wichtiger Artikel. Ja, weiteres Beispiel für den typischen Artikel eines offenen Heftes ist der sehr spät jetzt nachgereichte Artikel über den Tod einer in der bündischen und der Wandervogelszene sehr bedeutenden Persönlichkeit, nämlich der Fritz Martin Schulz, der Bundesführer des Neroter Wandervogels, ist schon Anfang diesen Jahres gestorben. Und wir haben jetzt aus der Feder von Georg Milczarek einen Artikel über diesen FM, also Fritz Martin, das ist ja typisch für Wandervogel und Bündische, dass sie Fahrtennamen haben.
Gibt, ja.
Und FM ist eben sein Fahrtenname gewesen. Ich habe ihn persönlich kennengelernt, das ist sehr, sehr lange her, 95, 96 ungefähr war das, war ich zwei, dreimal auf der Burg, auf der Waldeck im Hunsrück und habe ihn dort besucht, mit Kameraden zusammen natürlich, aber aus den Augen verloren. Gero war oft dort und hat jetzt einen sehr, sehr schönen Nachruf, also im Grunde ein Lebensbild über den FM geschrieben.
Ja, sehr schön, sehr warm, sehr lebendig. Ich fand besonders witzig, dass er schreibt, dass er 2001 auf FM aufmerksam geworden ist, als dieser ein Interview in der Jungen Freiheit gegeben hat. Da bin ich nämlich auch auf FM aufmerksam geworden und hatte sie damals gefragt, ob sie diesen charismatischen Mann etwa auch kennen. Sie kannten ihn.
Ja, ja, und der war erst auf den zweiten Blick charismatisch. Der war eigentlich ganz bescheiden und das ist ja dieses...
Aber seine Aussagen in der JF, die hatten gesessen, die hatten
Pfeffer. Klar. Also der hat ganz klarsichtig, der hat gesehen, wo es hingeht mit der Jugenderziehung und warum man unbedingt Räume schaffen muss. Das ist ja eine ureigene Aufgabe der Jugendbewegung immer schon gewesen, Jugendräume zu schaffen, in denen dieses ganze ankränkelnde Verführungsrepertoire der Moderne eben nicht stattfindet. Und er war wirklich ein legendärer Fahrtenführer, also mit Großfahrten Richtung Kanada, Richtung USA, aber auch in andere Länder, in unberührte Natur, über Wochen, sehr anstrengend, sehr herausfordernd.
Ein reiner Jungenbund,
ja? Es ist ein reiner Jungenbund, die Neroter. Es ist auch der einzige seit Gründung noch ursprünglich existierende Bund, der auch kaum Zugeständnisse an die Moderne macht.
Das, was man heute stabil nennt.
Ja, und genau, und sich eine Jugendburg erschaffen hat, also einen Burgsitz, die Waldeck durch Eigenleistung über 50, 60, 70 Jahre aufgebaut und wirklich was sehr Besonderes. Ja, und ich bin froh, dass wir den Artikel im Heft haben, weil die Prägekraft guter Bünde immer noch extrem stark ist. Die haben in Deutschland eine ganze Generation vor dem Zweiten Weltkrieg tief geprägt, vor dem ersten auch schon, aber zweiten dann auch ganz tief geprägt, sind jetzt ins Hintertreffen geraten, aber jedem, der für seine Jungs und seine Töchter alternative, gute Erziehungsräume sucht, ihm sei dringend angeraten, dass er sich einen guten Wandervogelbund sucht. Ja. Ja, weiter, was haben wir?
Mir hat noch sehr gut gefallen die Geschichte von Marcel Kehlberg, Ideengeschichte des geheimen Deutschlands.
Ja.
Fand ich, als er es vorgeschlagen hat, dachte ich, das haben wir doch Alter immer Hut. Wieder. Ja, aber eben gar nicht, eben gar nicht. Und zwar die Genese her vom sogenannten Rembrandt-Deutschen, eines Julius Langbehn, bis hin zum Georgekreis eben und darüber hinaus noch den Bogen geschlagen. Mhm. Wie lautet der letzte Satz? Das geheime Deutschland ist eine Provinz des Reiches Gottes mitten unter uns und immer noch im Kommen. Mhm. Ein Satz mit Buch, den er ein bisschen augenzwinkernd geschrieben hat, aber ein wirklich sehr satter, voller Artikel.
Also ganz wichtig, diese ganze realpolitische Orientierung, die unsere Szene nimmt, muss unbedingt immer ergänzt sein. Und unterfüttert und komplementär im Grunde gespiegelt werden durch solche Artikel. Wir sind eben deutlich mehr als Partei oder deutlich mehr als tagesaktuelle Problemlösungsanalyse und Suche, sondern immer in der Sezession ganz stark orientiert an Grundbegriffen, grundlegenden Themen, die sich durch die Rechte, durch das Rechtskonservative durchfädeln, wie diese berühmten Kettfäden in einem Gewebe. Ne? Und das ist ja auch eine Sache, die wir uns immer wieder sagen müssen, wenn wir so eine Zeitschrift machen, die wir jetzt schon sehr lange machen, im 21. Jahr, das nächste Jahr, dass wir immer denken, das hatten wir schon, das kennen wir schon, das haben wir behandelt, das kann man nachlesen und so weiter. Es gibt aber neue Abonnenten, es gibt junge Leser, die dazustoßen und man kann immer wieder auf dieses Fundament und die Substanz unserer Szene hinweisen in guten Artikeln und Begriffe wieder in Erinnerung rufen, die ein Teil gar nicht auf der Pfanne hat. Und das geheime Deutschland gehört sicher dazu.
Genau.
Ja.
Eine Leib- und Magenschiffre.
Einer der ganz wichtigen Schiffre unserer Szene, genau. Dann wichtig natürlich die beiden geopolitischen Artikel von Erik Lehnert über den gordischen Knoten, Überlegungen zum Thema Ost und West und der von Kisoudis, der eben empfiehlt, in Kontinenten zu denken. Und bei Lehnert auch wieder ganz wichtig, er verweist auf einen alten, auch weniger bekannten Text Ernst Jüngers über den gordischen Knoten und liest ihn mit Carl Schmitt in der Hand, der einen noch unbekannteren Text über diesen Text Jüngers geschrieben hat. Und beide sind eben sehr wichtig und sehr erhellend für die Interpretation der Ost-West-Konfrontation unserer Zeit.
Und das steht ja auch für die Qualität unserer Artikel, dass sie an sich selbst immer lektüregesättigt sind.
Genau. Also, also da wird nicht aus dem Bauch rausgefaselt oder so, sondern es wird immer gelesen. Da könnte ich dann noch andere Artikel anführen. Nehmen wir beispielsweise den Artikel von Jörg Seidel über die Identität und Sprache oder die sprachgebundene Identität am Beispiel Ungarisch. Seidel hat sich Ungarisch beigebracht, war auch lange in Ungarn, eine unfassbar schwierige Sprache, weil sie in einer völlig anderen Logik denkt und formuliert, als wir das tun. Und er beschreibt auf, also ein recht ausführlicher Artikel, wie diese Sprache und überhaupt erstmal die Hermetik dieser Sprachinsel die Ungarn an sich zu einem hermetischen Volk machen. Das ist also sehr erhellend, das zu lesen.
Hm, ja? Ein sehr guter Artikel, ja. Ein sehr kluger Denker. Gut, dass wir ihn mit an Bord haben.
Genau,
und er hat ja mir auch mal beschrieben, was Ellen heißt. Das ist eine wichtige Vorsilbe im Ungarischen, aber ich habe es vergessen. Sowas wie rasant oder gefährlich.
Ich glaube auch so, das wird auch passen. Ne? Genau, also häuslich wird jetzt nicht so passen, oder? Er hat ja auch aus dem Ungarischen für uns den Roman von Albert Wasch Gebt mir meine Berge zurück, übersetzt für den Verlag. Also auch wieder ein typisches Beispiel für einen dieser Artikel, die man in so einem Heft platziert. Zuletzt, ich müsste jetzt alle Artikel erwähnen, aber ich will noch aufs Interview zu sprechen kommen. Das ist mit dem Pfarrer Michaelis aus Quedlinburg geführt worden. Das ist der Pfarrer, der sich während der Corona-Maßnahmenphase nicht verbieten ließ, Gottesdienste abzuhalten und zu taufen. Und er hat das dann in sein Privathaus verlegt, das lustigerweise die Adresse Hölle 10 hat. Und das ist ein Interview mit ihm darüber, was damals die Amtskirche, was auch Kollegen, die ihm gemacht haben, wie er unter Druck gesetzt wurde, wie er gegängelt wurde, wie er fast kriminalisiert wurde und im Grunde bis heute eigentlich darauf wartet, dass jemand kommt und sagt, ja, eigentlich hatten sie recht und es ist gut, dass es wenigstens sie gab, der die Seele hochhielt, während alle anderen dachten, es geht nur noch um medizinische Technokratie.
Ja. Toll, wenn wir aus verschiedensten Gründen mutige Leute anziehen und um uns sammeln. Ja. Und er ist ganz gewiss einer davon.
Unbedingt, ja.
Ja, ich will noch kurz zu Rezensionen kommen, weil ich da ja auch immer stolz bin. 12 Seiten sind es, glaube ich, wieder. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, wie viele Rezensionen insgesamt, wahrscheinlich 16 oder 17. Ich will nur 3 nennen, die besonders gut sind in dem Sinne, dass es positive Rezensionen sind. Gut geschrieben sind natürlich alle. Das ist einmal das Buch von Ilko Sascha Kowalczuk, der eine Biografie über Walter Ulbricht geschrieben hat. Besprochen von Benedikt Kaiser, hat er sehr gelobt. Von Raymond Geuss, nicht wie ein liberaler Denken. Das hat der Erik Lehnert besprochen, hat über dieses Buch jetzt schon mehrfach geschrieben, weil es ihn wohl sehr beeindruckt hat. Dieser Raymond Geuss ist christlich erzogen worden, ist selbst kein Christ, ist auch kein Rechter, aber beschreibt wohl sehr gut, wie man durch Erziehung der liberalen Falle entgehen kann. Muss sehr gut sein. Und dann als drittes Buch von Sylvain Tesson, von dem hatten wir ja den Schneeleopard vor ungefähr 2 Jahren hervorragend verkauft. Da hat jetzt ein Buch geschrieben über Notre Dame, O Königin der Schmerzen. Das hat der Martin Lichtmess bei uns sehr lobend besprochen.
Genau, die Kathedrale, die dann
genau, durch die jetzt Brand wieder, genau, und jetzt neu eingeweiht wurde, wird.
Genau. Eingeweiht worden ist, genau. Ja. Also mir bleibt jetzt am Ende dieses Jahrgangs natürlich noch der Blick auf den kommenden Jahrgang. Wir haben da einen blauen Jahrgang vor der Brust. Und das ist wie immer so, dass wir im Oktober, November dann auch mit unseren Autoren zusammen für den neuen Jahrgang erstens die Themen festlegen und zweitens Beiträge sammeln, natürlich entlang eines Kalendariums auch. Welche Jubiläen bespielen wir, welche Denker werden wir würdigen Ehren aus der Vergessenheit zurückholen und so weiter. Und der nächste Jahrgang wird die Themenhefte Russland, Dissidenz und Arbeit bereithalten und dann eben wieder 3 offene Hefte. Und im August, das ist dann ein freies Heft, wird der 25. Jahrestag des Erscheinens des Großessays von Sloterdijk, Regeln für den Menschenpark, eine wichtige Rolle spielen. Ich habe in der jetzigen Sezession der 117 in meinem Editorial schon mal so eine Art Vorlektüre betrieben. Das ist ein immens wichtiger Text, weil es darin eben um die Formierung der Massengesellschaft geht, die Sloterdijk auf eine sehr kalte und fast zynische Art anfasst. Und das sind dann schon solche Schwerpunkte, mit denen man sich jetzt bereits zu beschäftigen beginnt, weil das nächste Jahr dann eben 6-mal mit dem Heft begleitet werden soll. Ein Angebot zuletzt wir haben das Heft 117 schon gut verkauft. Wir haben noch ein paar da. Reservieren 50 Hefte für 50 neue Abonnenten. Das heißt also, wer jetzt den Jahrgang, den blauen Jahrgang 2024 abonniert, bekommt das Dezemberheft als Zugabe geliefert und dann im neuen Jahr die Rechnung für diese 6 Hefte, an denen wir bereits jetzt arbeiten. Sezession ist eine sehr, sehr stabile Zeitschrift, die von ungefähr 4000 Abonnenten und ein paar hundert zusätzlich verkauften Ausgaben sehr gut arbeiten und leben kann. Und diese Zahl, die wollen wir auch im nächsten Jahr unbedingt stabil halten. Das ist für eine intellektuelle Zeitschrift wirklich eine gute Größenordnung.
Genau.
Also abonnieren Sie und dann ein gutes Jahr 2024.